Jesus meldet sich, er redet mit uns und manchmal schreibt er auch Briefe. Neulich haben wir von der Sabine, als sie hier war, von einem dieser sogenannten Sendschreiben von Jesus, Briefe von Jesus an die Gemeinden in Kleinasien gehört und ich hänge mich da ein bisschen dran heute. Die Offenbarung, das letzte Buch der Bibel, richtet sich zunächst mal an 7 Gemeinden im, heute würde man sagen, in der westlichen Türkei, rund um die Großstadt Ephesus und eben einige kleinere und größere Städte drumherum. Und Jesus selbst spricht am Anfang durch den Seher Johannes diese Gemeinden an, hat jeweils sehr spezifische Botschaften für jede Gemeinde. Und dann geht es eben weiter mit den übrigen 18 Kapiteln der Offenbarung, die da noch viel weiter hinausgehen über die Lage der einzelnen Gemeinden. Und auch wenn wir nicht in diesen Städten sind, vielleicht noch nie da waren, glaube ich, dass Jesus auch zu uns sprechen möchte durch diese Schreiben. Und wir können hören, inwieweit das uns betrifft, was wir da hören, inwieweit das meine Lage hineinspricht, unsere Lage als Gemeinde, meine persönliche Lage. Und so mit diesen Ohren wollen wir hören und die Ohren kommen da immer wieder vor in diesen Sendschreiben, wenn ihr die im Ohr habt. Da heißt es immer wieder, also in der Luther-Übersetzung, wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Oder ich habe hier die Basisbibel, da heißt es, wer ein Ohr dafür hat, soll gut zuhören. Also das ist die Herausforderung, wer da Ohren hat, der höre. Und ich glaube, Jesus möchte uns ermutigen, er möchte uns auch herausfordern, wo es nötig ist, auch ermahnen. Und es ist gut, wenn wir uns ja darauf einlassen. Und ich möchte mit euch das Sendschreiben an die Gemeinde in Thyatira anschauen. Das steht in der Offenbarung Kapitel 2, Verse 18 bis 29. Thyatira ist die kleinste, unbekannteste, auch unbedeutendste Stadt dieser 7 Städte. Dafür ist der Brief, den sie kriegt, der längste von diesen 7 Sendschreiben und nicht der einfachste, sage ich mal. Aber ich glaube, Gott will zu uns reden. Übrigens eine prominente Person aus Thyatira. Weiß das irgendjemand? Kennt ihr jemanden, der aus Thyatira kommt? Das ist jetzt wirklich Bibelquiz für Fortgeschrittene. Lydia, ja, die Purpurhändlerin aus Thyatira, die lesen wir in Apostelgeschichte 16, dass Paulus ihr begegnet vor den Toren von Philippi, die erste Gemeindegründung auf dem europäischen Kontinent findet statt im Wohnzimmer von Lydia. Und sie kam ursprünglich aus Thyatira. Also, ab Vers 18. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Thyatira. So spricht der Sohn Gottes, dessen Augen lodernden Flammen gleichen und dessen Füße wie glühende Bronze glänzen. Ich kenne deine Taten, deine Liebe, deine Treue, deine Dienstbereitschaft und deine Standhaftigkeit. Ich weiß auch, dass du in all dem zuletzt mehr getan hast als zu Beginn. Aber ich habe dir vorzuwerfen, dass du diese Frau bei dir duldest, diese Isabel, die sich als Prophetin bezeichnet. Mit ihrer Lehre verführt sie meine Diener dazu, Unzucht zu treiben und dazu Fleisch von Tieren zu essen, die als Opfer für Götzen geschlachtet wurden. Ich habe ihr Zeit gelassen, sich zu ändern, aber sie will ihre Unzucht nicht aufgeben. Sieh doch, ich werfe sie aufs Krankenbett, und alle, die mit ihr Ehebruch begehen, werden schwer leiden müssen. Es sei denn, sie wenden sich ab vom Treiben dieser Frau. Selbst ihre Kinder werde ich in den Tod schicken und alle Gemeinden werden erkennen, dass ich es bin, der auf Herz und Nieren prüft. Jeden von euch werde ich belohnen oder bestrafen, wie es seinen Taten entspricht. Es gibt in Thyatira aber auch andere. Ihr habt diese Lehre nicht angenommen und die sogenannten tiefen Geheimnisse des Satans habt ihr nicht kennengelernt. Euch sage ich, Ich lege euch keine weitere Last auf, haltet aber an dem fest, was ihr habt, bis ich komme. Wer den Sieg erringt und bis zuletzt tut, was ich verlange, dem werde ich Macht über die Völker geben. Er wird mit eisernem Stab über sie herrschen und sie wie Tongefäße zerschlagen. Dieselbe Macht habe ich von meinem Vater empfangen, und dazu gebe ich ihm den Morgenstern. Wer ein Ohr dafür hat, soll gut zuhören, was der Geist Gottes den Gemeinden sagt. Amen. Herr, wir beten, dass du uns dein Wort aufschließt, dass du zu uns redest. Also, kein Brief, der so wie so eine Urlaubspostkarte so ganz glatt runtergeht, sondern eine Herausforderung. Das hatte ich euch ja versprochen. Jesus schreibt dieser Gemeinde. Und zuerst will ich daran erinnern, was ich immer wieder euch sage, wenn es um Gottes Reden geht, wenn es um Gottes Wort geht. Nämlich, dass allein die Tatsache, dass Gott redet, dass Jesus redet, dass er sich uns mitteilt, dass das ein Ausdruck seiner Liebe zu uns ist. Also er möchte, dass die Geschwister in Thyatira, er möchte, dass wir wissen, wo sein Herz schlägt. Er möchte, dass wir wissen, was er sich wünscht, auch ja, wie wir auf seinen Wegen gehen können. Es ist ihm nicht egal. Er könnte einfach den Erdboden sich auftun lassen, Feuer und Schwefel regnen lassen, Hagel, Stechmücken, Blattern, was weiß ich. Das hat ja alles so Vorbilder schon in der biblischen Geschichte. Aber er redet. Und auch da, wo er so gehandelt hat in der Geschichte, ging das nie ohne Vorankündigung. Und manchmal war der Bote dann enttäuscht, dass die Action dann ausblieb, wenn ihr an Jona denkt, weil die auf die Vorwarnung gehört wurde. Und das ist das, was Gott sich wünscht. Also er teilt sich mit, er redet aus lauter Liebe, weil er will, dass wir seinen Willen, weil dass wir sein Herz kennen. Und er schreibt jetzt an diese Gemeinde, an den Engel der Gemeinde, heißt es, da hatte Sabine schon kurz drüber gesprochen neulich. Man vermutet, dass es um die Leitung der Gemeinde geht, die hier angesprochen hat. Nicht, dass es alles Engel wären, aber so der Gesandte, der Bote, kann man das ja auch übersetzen. Oder dass es einfach um eine geistliche Repräsentation dieser Gemeinde geht. Das ist so ein bisschen, ein bisschen unklar. Aber es richtet sich letztlich an die ganze Gemeinde. Von daher ist auch egal. Und in jedem dieser Sendschreiben stellt Jesus sich erstmal vor. Also, schon klar, von wem das kommt, aber er nimmt hat eine spezifische Vorstellung. Das geht immer zurück auf Kapitel 1, wo Johannes den Jesus sieht als den Verherrlichten und eine sehr bildreiche Sprache und einzelne von diesen Bildern greift Jesus dann jedes Mal auf. Und so hier in Vers 18, so spricht der Sohn Gottes, dessen Augen lodernden Flammen gleichen. Und dessen Füße wie glühende Bronze glänzen. Es ist ganz interessant, dass nur hier in der Offenbarung Jesus sich selbst vorstellt oder er vorgestellt wird als der Sohn Gottes. Er wird also wie in keinem anderen Buch der Bibel vielleicht erhoben und erhöht in diesem Buch, aber diese spezifische Bezeichnung kommt hier vor. Er ist der Höchste, er ist der Herr. Zitiert dann am Ende des Briefes nochmal Psalm 2, in dem der Gesalbte als Sohn Gottes auch bezeichnet wird. Aber er ist der Herr über die Gemeinde, über die Treuen und über die Untreuen. Und er ist auch Herr über alle anderen Mächte in der Stadt. Über die Mächte, vor denen manche Angst haben, bei denen andere auch in der Gemeinde denken, sie müssten sich mit denen irgendwie arrangieren und Kompromisse finden. Er sagt, ich bin der Herr über alle Mächte. Das ist dieses majestätische Bild, Füße wie Golderz. Das ist ein Ausdruck seiner Herrlichkeit. Er hat Augen wie lodernde Flammen. Das sind Augen, die alles durchdringen, die alles wahrnehmen, was los ist. Also er stellt sich vor als der Herr, er ist der Richter, er ist der, der ja, glänzt wie Kupfer. Es gab viele Kupferschmiede in dieser Stadt. Er sagt, wenn ihr bei denen in der Werkstatt wart, habt ihr noch gar nichts gesehen. Ich strahle viel herrlicher. Und er wendet sich jetzt an diese Gemeinde und das ist eine Gemeinde, die zerrissen ist. Da sind ethische und religiöse Konflikte, da sind gute Werke, da ist aber auch eine falsche Toleranz, die er anspricht. Da ist äußerer Druck und da sind innere Spannungen. Und das Wichtigste, wahrscheinlich das Lebenswichtige, Überlebenswichtige in dieser Situation, in jeder Krisenzeit ist, auf ihn zu schauen, mit wem habe ich es zu tun. Wer ist, also man kann so gefangen sein von dem Kampf, von der Auseinandersetzung, von der Krise, von dem Konflikt, dass man ihn aus dem Blick verliert. Und er sagt, ich bin der Herr, ich bin der König, ich bin der Richter, ich bin der Retter, ich bin der, der Augen hat wie Feuerflammen und ich habe euch was zu sagen und ihr hört mir jetzt am besten zu. Augen wie Feuerflammen, die alles sehen. Das weiß nicht, wie das klingt, ob das bedrohlich klingt. Er sieht die Gemeinde und er spricht zuerst davon, ich sehe Erfreuliches, wenn ich euch anschaue. Da gibt es Gutes. Es ist gut, das wahrzunehmen. Manchmal sind wir so demütig, dass wir das gar nicht wahrhaben wollen, wo Dinge auch gut sind in unserem Leben. Wenn jemand sagt, das kannst du echt gut, das hast du echt gut gemacht. Ach nein, ich hätte noch viel mehr und noch viel anderes. Hey, nimm das doch an. Da hast du was gut gemacht. Und nämlich, was ist das? Ich kenne deine Taten, sagt er. Deine Liebe, deine Treue, deine Dienstbereitschaft, deine Standhaftigkeit. Ich weiß auch, dass du in all dem zuletzt mehr getan hast als zu Beginn. Ich habe den Luther im Ohr, dass du je länger, je mehr tust. Also, wir haben es mit einer wachsenden Gemeinde zu tun. Wir wissen nicht, ob sie zahlenmäßig wächst, aber sie wächst an Liebe. Sie wächst in ihrem Dienst, der aus dieser Liebe folgt. Und darin stellt Jesus sie als Vorbild hin. Es ist eine Gemeinde, die nicht auf die gute alte Zeit zurückschaut. Wisst ihr noch, was wir damals alles gemacht haben? Sondern sie steigert sich noch in dem, wie sie liebt, in dem, was sie tut. Sagt dann, wir haben noch nicht alles getan, da ist noch mehr. Wir wollen uns nicht ausruhen auf dem, was schon mal war oder auf dem, was gut läuft. Oder wir wollen auch in der Krise nicht nur schauen, wie wir irgendwie durchkommen und den Laden zusammenhalten können, sondern wir wollen fragen, was können wir jetzt tun? Wie können wir jetzt Menschen dienen? Ja, wir können lange darüber reden, was wir jetzt gerade in dieser Zeit nicht machen können. Oder nur eingeschränkt, so ein bisschen wieder, aber es ist noch nicht so die helle Freude vielleicht für jeden. Und da gibt es eine lange Liste natürlich. Und wir wissen auch noch nicht, wie lange das geht und was noch kommt und so weiter. Und da können wir lange drüber reden. Und das hat vielleicht auch seinen Platz. Aber viel entscheidender ist, was kann ich denn jetzt tun? Also das gilt ja nicht nur in Pandemiezeiten oder in tiefen Krisenzeiten. Du kannst sagen, ja, aber ich habe jetzt nicht das Geld, ich kann jetzt nicht nach Namibia reisen, um einen Missionseinsatz zu machen. Ja, okay, dann hast du... Ich finde das immer entspannend, wenn ich schon mal weiß, was schon mal nicht auf meiner Liste ist. Das ist dann vielleicht jetzt schon mal nicht da dran, aber dann gibt es ja vielleicht Dinge, die kannst du jetzt tun in deiner Nachbarschaft. Ja, es ist immer wieder die Frage, und wir haben es schon vielleicht für manche bis zum Erbrechen, aber ich mache gerne weiter, immer wieder diese Frage gestellt, was ist jetzt der nächste Schritt, den du tun kannst? Nicht, was hast du früher schon mal gemacht, was hättest du eigentlich machen sollen? Hast du leider verpasst, ja, jetzt ist zu spät. Was wirst du vielleicht irgendwann später mal tun, wenn du mal Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen in Rente bist, mit dem Studium fertig, Geld hast, eine Frau hast, einen Mann hast, keine Ahnung. Nein, was ist jetzt der Schritt, den du tun kannst mit Jesus? Und dann kommen ja auch noch weitere Schritte. Aber da kannst du dich dann drum kümmern. Also, ja, ihr tut, in all dem habt ihr zuletzt mehr getan als zu Beginn. Und Jesus sieht das. Und übrigens, Jesus sieht das auch da, wo das sonst niemand sieht. Wo du denkst, niemand sieht meinen Dienst, niemand sieht, dass ich hier treu mehr ein Bein nach dem anderen ausreiße. Anerkennung von Menschen kann flüchtig sein. Die ändern auch öfter mal ihre Meinung, habe ich festgestellt. Ich übrigens auch, das ist auch gefährlich. Also wenn ich nur darauf baue, ja, da werde ich nicht glücklich. Oder ich laufe halt immer zickzack, was immer gerade jemand irgendwie gut findet. Also wir wollen Wertschätzung leben und das loben und ehren, wo Menschen sich reinhängen und so weiter, ist ja gar keine Frage und auch darin wollen wir wachsen. Aber lass dir das gesagt sein, da wo es eben sonst niemand sieht und niemand das anzuerkennen scheint. Ja, manchmal würdest du dich wundern, was Leute wahrnehmen, aber die wissen vielleicht nicht, wie sie es ausdrücken sollen. Das ist auch noch eine Sache. Können wir auch üben. Aber er sieht es. Und er schätzt es wert. Er sagt nicht, naja, ich habe sowieso nichts anderes erwartet, ich weiß ja sowieso alles, wusste ich ja, dass du das machst, erzähl mir was Neues. Nein, er sagt, wow, das hast du toll gemacht. Recht so, du treuer Knecht. Ich freue mich über deinen Dienst. Ich freue mich, ich sehe deine Werke, deine Liebe, deine Treue, deine Dienstbereitschaft, deine Standhaftigkeit. Und das verherrlicht mich, das verherrlicht den Vater. Ich freue mich darüber. Aber ich habe dir vorzuwerfen, geht es dann weiter. Und ja, was denn? Was machen sie denn falsch? Ja, man könnte eigentlich sagen, ja, eigentlich nichts. Also sie machen nichts. Und manchmal ist die Passivität das Problem. Also auch da, wo sie aktiv werden sollten, bleiben sie passiv. Ich habe dir vorzuwerfen, dass du duldest. Dass du tolerierst, kann man auch übersetzen, diese Frau, Isabel, die sich als Prophetin bezeichnet. Mit ihrer Lehre verführt sie meine Diener dazu, Unzucht zu treiben, Fleisch von Tieren zu essen, das die als Opfer für Götzen geschlachtet wurden. Also da gibt es eine sogenannte Isabel, eine sogenannte Prophetin, die hier Lehren verbreitet. Und Jesus sagt deutlich, das ist nicht von mir, was die da erzählt. Und nicht alles, was prophetisch daherkommt, ist vom Herrn. Klar, nicht alles, was als Lehre daherkommt, ist vom Herrn. Und deshalb sind Gemeindeleitungen, aber auch die ganze Gemeinde aufgefordert, da zu prüfen. Und das war hier ausgeblieben. Da hatte die Gemeinde versagt an dieser Stelle mit schlimmen Konsequenzen. Isabel ist offensichtlich hier ein Codename, so ein Symbolname. Ich vermute, die Frau hieß nicht wirklich so. Wir wissen es nicht. Das wäre ein interessanter Zufall. Isabel ist, kennt ihr vielleicht aus Ersten Königebuch, als die phönizische Prinzessin und Ehefrau von König Ahab. Ahab, nicht der mit dem Holzbein oder so, sondern der König, das war der praktisch der Gegenspieler des Propheten Elia. König im Nordreich Israel. Und in 1. Könige 16 lesen wir, im 38. Jahr Asas, des Königs von Juda, wurde Ahab, der Sohn Omris, König über Israel und regierte über Israel zu Samaria 22 Jahre und tat, was dem Herrn missfiel. Vielleicht kennt ihr das in den Königebüchern. Es gibt immer so einen Kurzabriss über das Leben der einzelnen Könige und da ist immer kurz das Urteil Gottes über den. Daumen hoch, Daumen runter, Daumen so. Bei ihm ist es ein ganz klares Urteil, er tat, was dem Herrn missfiel, mehr als alle, die vor ihm gewesen waren. Und, Klammer auf, die waren auch nicht, oder die waren von schlechten Eltern, sage ich mal so. Es war noch das Geringste, dass er wandelte in der Sünde Jerobeams, des Sohnes Nebats, das war der erste König im Nordreich, der immer so der Maßstab ist für, wie schlimm kann man sein. Er nahm sogar Isabel, die Tochter Etbaals, des Königs der Sidonier, also Phönizien, nicht Israel, zur Frau und ging hin und diente Baal und betete ihn an und richtete ihm einen Altar auf im Tempel Baals, den er ihm zu Samaria baute und machte ein Bild der Aschera, sodass Ahab mehr tat, den Herrn, den Gott Israels, zu erzürnen, als alle Könige von Israel, die vor ihm gewesen waren. Das König Ahab und Isabel spielt offensichtlich da eine maßgebliche Rolle. Also der Vorwurf ist nicht, dass er eine Ausländerin heiratet, sondern dass durch sie der Baalskult hier etabliert wird. Also sie bringt alle ihre Götter als Mitgift mit sozusagen. Und es geht rapide geistlich bergab mit Israel. Und jetzt gibt es eine Isabel hier in Thyatira, die verführt zu Götzen und zu Unzucht, sagt Jesus. Also, haben die sich da irgendwelche Figuren ins Gemeindehaus gestellt? Wie soll man sich das praktisch vorstellen? Muss dazu vielleicht wissen, es hilft zu wissen, ich habe schon gesagt, Thyatira war eine Handwerkerstadt, Schneider, Färber, Kupferschmiede, Purpurhändler, ja, wir kennen die Lydia. Und es gab so Gilden oder Berufsgenossenschaften, wo die organisiert waren. Das ist ein ganz altes Modell, das gibt es ja bis heute. Und wer ein Handwerk ausüben wollte, musste in so einer Gilde sein. Anders ging es nicht. Und die hatten immer auch was mit Religion zu tun. Die haben sich zum Beispiel dann im Tempel getroffen, also so in der Tempelgaststätte. Da wurden dann bei den Mahlzeiten auch die Götter angerufen. Dann gab es Fleisch zu essen, was eben aus dem Opferdienst in diesen Tempeln kam. Und womöglich hat die Isabel gesagt, ja, ist gar kein Problem, da bei diesen Festen dabei zu sein. Du willst ja auch kein Außenseiter sein. Kein Problem, da das Fleisch zu essen. Vielleicht waren diese Tempelfeste auch noch mit sexuellen Eskapaden verbunden. Also hier ist ja von Unzucht, von Ehebruch die Rede. Vielleicht ist es auch geistlich gemeint, also dass sie eben Gott die Treue gebrochen haben. Aber vielleicht ging es das hier auch in der Hinsicht noch zur Sache. Und das Ganze also als Rat und Lehre in der Gemeinde, ne, könnt ihr ruhig machen. Vielleicht so nach dem Motto, wir sind doch frei in Christus. Paulus hat doch gesagt, das Gesetz soll uns nicht beherrschen. Und außerdem, Sex betrifft ja nur den Körper, mein Geist bleibt ja rein. Ich stehe doch da drüber. Hier ist von denen in Vers 24 noch von denen, davon die Rede, die sogenannten tiefen Geheimnisse des Satans habt ihr nicht kennengelernt. Das war anscheinend ein Slogan, der da kursierte. Vielleicht so nach dem Motto, dem Reinen ist alles rein und wir probieren das jetzt alles mal aus. Wir wollen ja alles kennenlernen, auch die Tiefen der Tiefen und so. Das lässt uns ja alles reifen. Das könnte sein, dass das so ungefähr das war, was hier verbreitet wurde. Und wir dürfen nicht vergessen, wo das hier passiert. Wir sind hier in einer Gemeinde, die gerade eben noch gelobt wurde für ihre Liebe, für ihren Dienst, für ihre Hingabe. Das sind nicht Leute, die sowieso sich um Gottes Willen nicht kümmern. Sagen es eh, wir sind hier noch so ein Kulturverein und irgendwie unsere Eltern waren halt auch schon dabei. Und erstmal sind die meisten ja wahrscheinlich erste Generation oder zweite Generation Erstnachfolger von Jesus. Aber sie waren eifrig dabei, Menschen zu dienen, Gott zu dienen. Also ihre Liebe war stark. Aber wenn ich es so auf den Punkt bringen darf, ihr Eintreten für die Wahrheit war schwach. Man ließ diese Isabel gewähren. Das heißt ja auch nicht, dass da alle mitgemacht hätten. Das ist gar nicht gesagt. Aber sie haben ihr sozusagen freien Lauf gelassen. So, ja, jeder sieht das ein bisschen anders und so. Es gibt, weiter vorne in Kapitel 2 gibt es den Brief an die Gemeinde in Ephesus. Da war das genau umgekehrt. Ich habe für dich, dass du die Werke der Nikolaiten hast. Also von hassen, nicht von haben. Ja? Dass du sie nicht gut findest. Das waren auch Leute, die irgendwie irgendeinen Quark gelehrt haben, der nicht mit dem Evangelium übereinstimmte. Und Jesus sagt, super, da bist du glasklar in der Wahrheitsfrage. Aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Sind die auf der Wahrheitsschiene unbestechlich, klare Kante, aber die Liebe ist verloren gegangen. Und hier sind Leute, die sind voller Liebe, die sind voller Dienst, aber sind wabbelig geworden in der Wahrheitsfrage. Und der gleiche Johannes, der hier diese Briefe aufzeichnet an die Gemeinden, hat Jahre, vielleicht Jahrzehnte früher aufgeschrieben über Jesus, was er und seine Mitjünger an Jesus gesehen haben. Johannes 1, Vers 14. Wir sahen, was für ein Vorrecht, wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater. Und was hat diese Herrlichkeit ausgezeichnet? Voller Gnade und Wahrheit. Voller Gnade? Wir können auch jetzt für unser Argument sagen, voller Liebe und voller Wahrheit. Nicht 30-70, nicht 50-50, sondern 100-100. Jesus war in der Lage, mühelos Gnade, Liebe, Wahrheit in Balance zu halten. Und er ist nicht dem Irrtum aufgesessen, der leider so verbreitet ist, dass da auch nur eine Spannung dazwischen wäre, dass da irgendein Gegensatz dazu wäre. Soll ich jetzt liebevoll sein oder soll ich jetzt die Wahrheit reden? Nein, wenn du jemanden liebst, dann wirst du ihm die Wahrheit sagen. Dann lässt du ihn doch nicht in die Irre laufen. Ach, der ist jetzt leider, hat er den Wanderweg verlassen, da ist ein Sumpfgebiet vor ihm. Aber ich will ihm seinen schönen Ausflug ja nicht verderben, indem ich ihm jetzt sage, dass er... Sag, stopp! Du läufst in dein Unglück. Aber wenn du das aus Liebe machst, dann wirst du dir die Wahrheit auch so sagen, dass er nicht hinterher mehr unter dem von dem blutet, wie du ihn zurechtgewiesen hast, als was er sich dabei war anzutun. Dann wirst du die Wahrheit auf eine Weise sagen, die heilsam ist und nicht zerstörerisch. Und dann gehört das selbstverständlich zusammen. Also in der alten Formel, die immer noch stimmt, wir wollen die Wahrheit in Liebe sagen und aus Liebe wollen wir die Wahrheit sagen. Und übrigens, da spielt natürlich der Ton, macht da die Musik. Und wenn ich sage, ja, ich habe das ja aus einem liebenden Herzen gemacht, aber der andere fühlt sich, als hätte ich ihn gerade zusammengeschlagen, dann ist es gut, wenn ich da nochmal an meine Artikulation übe. Und genauso, wenn ich sage, ja, ich habe ihm ja klar die Meinung gesagt, aber der hat es gar nicht gemerkt, weil das so zart war, dass es gar nicht angekommen ist, da muss ich vielleicht einen Zahn zulegen. Ja, und du weißt wahrscheinlich, wenn ich da jetzt drüber rede, wenn du auf dich selbst schaust, wo es dir leichter fällt, wo es dir schwerer fällt. Sagt, manche sind eher so ein Wahrheitstyp, ja, muss man doch mal hier Klartext reden, und andere sind eher auf der harmonischen Seite. Und da dürfen wir uns auch ergänzen, da dürfen wir uns auch ermutigen, da einen guten Weg wie Jesus zu gehen, voller Gnade und Wahrheit. Also vielleicht ist unser Thema dann nicht Fleisch, was Götzen geopfert worden ist in irgendwelchen Tempeln, aber lieblose Rechthaberei und falsche Toleranz ist in der Gemeinde auch heute ein Thema. In der Gemeinde Jesu einfach grundsätzlich und dann per Ableitung, ich sage, dann betrifft uns das natürlich auch. Und es sind immer wieder die gleichen Grundvoraussetzungen. Also, wenn du zur Zeit von Isabel, dem Original, gelebt hast, also Ahab und Isabel und Elia, dann bist du am Baalsopfer im Nordreich Israel wahrscheinlich nicht vorbeigekommen. Sag, ach nee, ich möchte da lieber nicht mitmachen. Diese Option gab es eigentlich nicht. Also die war dann mit Tod oder mit Flucht oder Vertreibung verbunden. Und in Thyatira konntest du als Handwerker deinen Beruf nicht ausüben, wenn du nicht zu einer Gilde gehört hast, die dann eben bestimmte kultische, religiöse, dämonische Weiterungen mit sich brachte. Und das ist ja kein Thema von vor 2000 Jahren. Wenn ihr lest, was Open Doors veröffentlicht. Ja, das ganze Dorf veranstaltet jetzt ein Ritual, um die Geister um Regen zu bitten. Und deine Familie ist die einzige, die nicht mitmacht. Er sagt, nein, wir folgen Jesus. Wir haben mit diesen Geistern nichts mehr zu tun. Und dann wird dir der Zugang zum Wasser abgedreht in diesem Dorf. Keiner hilft dir bei der Ernte, wenn in der Gemeinschaft, die von der Unterstützung füreinander lebt. Manchmal bleibt dann nur wegzuziehen, irgendwo von vorne anzufangen. Und du schließt, ja, wo schließt du faule Kompromisse, um dazuzugehören? Das fängt an, dass irgendwo rassistische oder sexistische Witze erzählt werden und um der Geselligkeit willen lachst du eben mit, war ja auch nur Spaß. Oder du gehst bei der Betriebsfeier oder bei der WG-Party weit über den Durst oder sonst weit über die Grenzen hinaus. Ja, oder die Diskussion haben wir immer wieder auch unter christlichen Leitern. Ja, wir müssen doch mit der Zeit gehen, wir können doch nicht so an veralteten Regeln kleben und das kann man ja keinem mehr vermitteln und so weiter. Das kommt lieblos rüber und wir hängen in diesem Irrtum, dass Liebe bedeuten würde, und ich wiederhole mich ein bisschen, aber mit anderen Worten, dass Liebe bedeuten würde, ich bin mit allem einverstanden, was du tust. Oder zu sagen, hier weiß ich nicht so genau, wäre ein Ausdruck von Lieblosigkeit oder Arroganz oder dergleichen. Und ich habe schon versucht zu sagen, warum ich glaube, dass das Gegenteil richtig ist. Das kann natürlich lieblos dabei sein. Ich kann natürlich arrogant dabei sein. Es gibt eine Art, auch in christlichen Kreisen mit Menschen anderer Religion, anderer sexueller Orientierung, anderer Lebensweise umzugehen, die mit dem Geist Christi nichts zu tun hat, weil sie so hart ausgrenzt und verurteilt und keinen Raum für Liebe lässt und eher vielleicht danach guckt, dass ich mich dann gut fühle, weil ich auf der richtigen Seite bin. Das will ich sehr deutlich sagen. Aber dass es das gibt oder dass Leute auch da schlimme Erfahrungen gemacht haben, entlässt uns nicht aus der Verantwortung, trotzdem Dinge zu sagen. Es macht es vielleicht schwieriger, das zu sagen, weil es eine Vorgeschichte hat. Aber die Wahrheit bleibt die Wahrheit. Ja, auf der anderen Seite haben wir das auch in Gemeinden und es ist mir auch immer wieder begegnet, nicht nur, man sagt dann immer, das sind dann junge Christen, aber das gibt es in allen Altersgruppen, dass Menschen längst entschieden haben, wie sie leben wollen. Die Entscheidung, was ich jetzt mache in dieser Frage, da geht es relativ häufig um sexualethische oder vielleicht auch um finanzielle Themen. Und die wissen schon, okay, nee, wie, Sexualität nur in der Ehe zwischen einem Mann und einer Frau, nee, das ist mir zu eng. Aber irgendwie wollen sie das ja als Christen trotzdem noch ihr Leben führen und dann fragen sie rum, was denkst du denn dazu? Und wenn Ihnen die Antwort nicht gefällt, und ich überspitze es nur ein bisschen, ja, also zieh dir den Schuh an, wenn er dir passt. Wenn dir die Antwort nicht gefällt, dann gehst du zum Nächsten. Und irgendwann, wenn du lang genug rumfragst, und heute mehr als vielleicht vor 20 Jahren, findest du schon relativ bald jemand, der sagt, ach nee, ist nicht, ist kein Problem. Und dann kannst du sagen, siehst du, der sieht das, der sagt das ja auch. Also verstehst du, da hast du nicht nach dem Willen, es geht nicht darum, dass du keinen Rat suchen darfst. Aber manchmal hat man schon eine Entscheidung getroffen und man sucht nur noch jemanden, der diese Unterscheidung mit seiner Autorität irgendwie unterfüttert. Andere haben ihre Kompromisse geschlossen mit Materialismus, mit Konsum. Und Paulus sagt, Habgier ist Götzendienst. Das ist ziemlich deutlich. Und wenn Jesus dann sagt, gib alles den Armen, dann wissen wir schon ganz schnell, dass das natürlich nicht so wörtlich zu nehmen ist. Also, ich wäre ja natürlich theoretisch dazu bereit, wenn er das von mir verlangte, aber das würde er ja auf gar keinen Fall tun. Jesus sagt, ich habe Augen wie lodernde Flammen. Und das sind Augen voller Liebe. Das ist nicht ein Feuer wie, keine Ahnung, in so einem Fantasy-Film, was einfach alles nur in Aschehäufchen verwandelt. Sondern das sind Augen voller Liebe, mit denen sieht er dich an. Er sagt, ich kenne deine Werke. Ich weiß, was du tust. Das Lobenswerte und das andere. Und ich will dich auf einen guten Weg bringen. Ein Weg, der gut ist nach meinen, also nach, ja, nach seinen Maßstäben. Das, was wirklich gut ist für uns und für andere. Nicht das, was sich im Moment gut anfühlt für mich. Wenn das das Gleiche ist, umso schöner, aber ist nicht immer so. Und ein Weg, auf dem wir nur ihm folgen. Wo wir nicht auf beiden Seiten hinken. Das hatte Elia den Isabel-Fans seinerzeit vorgeworfen. Wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Ist der Herr Gott, dann wandelt ihm nach. Ist aber Baal, dann wandelt ihm nach. Damals die Reaktion, das Volk aber antwortete ihm nichts. Wie geht es hier in Thyatira weiter? Antwortet das Volk hier etwas? Die Frage ist offen. Er sagt, ich habe ihr, dieser Isabel, Zeit gelassen, sich zu ändern, aber sie will ihre Unzucht nicht aufgeben. Und er, der mit den Augen wie lodernden Flammen kommt, zum Gericht. Für Isabel, auch für ihre Kinder. Das sind wohl nicht biologische Kinder, sondern die, die diese Lehre übernommen haben, die ihr gefolgt sind. Und das entscheidende Wort dabei ist aber, wenn sie nicht umkehren. Wenn sie sich nicht bekehren von ihren Werken. Isabel hat diese Buße bisher verweigert, aber die Gelegenheit besteht noch. Und nochmal, er schaut mit Augen der Liebe und er sagt in Hesekiel zum Beispiel, ich habe nicht gefallen am Tod des Gottlosen, sondern dass er sich bekehrt von seinen Wegen und am Leben bleibt. Das ist das, was Gott will. Ich komme nicht, weil ich Spaß dran habe, Leute zu verurteilen. Ja, ich habe das mal erlebt in Diskussionen um die Hölle, ja, also unter frommen Christen, ob es denn jetzt die Hölle gibt oder ob das, Gott ist doch ein Gott der Liebe, kann es doch nicht geben. Und dass dann Leute fragen, ja, warum ist dir das denn so wichtig, dass es die Hölle gibt? Welche tiefsitzende Aggression hast du da in dir? Sagst du, ja, mir wäre es lieber, wenn es die nicht gäbe. Aber wenn es sie gibt, dann muss ich Leute davor warnen. Versteht ihr? Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Es geht nicht darum, sich über Menschen zu erheben, sie zu verurteilen. Ja, warum sollten wir auch da erhöht sein in der Gleichung? Sondern es geht darum, dass unser Tun, unser Leben Konsequenzen hat. Dass es am Ende zwei Wege gehen wird. Der eine mit Jesus in der Herrlichkeit und der andere ohne Jesus. Und das ist kein guter Weg. Aber wir leben noch in Gnadenzeit. Und es ist noch Zeit, umzukehren. Von einem gottlosen Lebensstil oder auch von einem respektablen christlichen Leben, was aber ein Leben ist voller Kompromisse und löchrig ist. Und umzukehren zum Vater, umzukehren zum Sohn, umzukehren zu dem, der sagt, oder von dem es heißt, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er unsere Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wer den Sieg erringt, sagt Jesus, und bis zuletzt tut, was ich verlange, dem werde ich Macht über die Völker geben. Er wird mit eisernem Stab über sie herrschen und sie wie Tongefäße zerschlagen. Dieselbe Macht habe ich von meinem Vater empfangen. Und dazu gebe ich ihm den Morgenstern. Wer ein Ohr dafür hat, soll gut zuhören, was der Geist Gottes den Gemeinden sagt. Eine Verheißung für die, die treu bleiben. Er hat vorher schon gesagt, es gibt auch andere in Thyatira, ihr habt diese Lehre nicht angenommen. Und er sagt, bleib dran. Bleib standhaft, halt fest. Und er verheißt ihnen Autorität. Ja, er zitiert hier Psalm 2. Und es gibt Hoffnung für euch. Ja, manchmal gibt es auch Christen, die in so einer totalen Endzeitstimmung sind und es wird alles nur noch mies. Ich gebe euch den Morgenstern, das ist ein Symbol für die Hoffnung. Also, hier sind Christen, die sind versucht, sich anzupassen um in einer gottlosen Umgebung überhaupt irgendwie klarzukommen. Und Jesus sagt, denkt mal dran. Wer ist nochmal der Herr dieser Welt? Wer hat das Morgen in der Hand? Bei wem liegt die Zukunft? Jesus ist der König über die ganze Schöpfung. Er will dein König sein. Auf ihn kannst du dein Leben bauen. Amen. Herr, wir danken dir, dass du gekommen bist. Ja, wie Johannes es bezeugt, das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Wir beten, dass du uns auf deine guten Wege, auf deinen guten Wegen leitest und bewahrst. Wir beten da, wo Menschen hin und her gerissen sind, dass du sie zu dir ziehst. Wir beten, dass wir Boten sind, voller Demut und voller Liebe und voller Klarheit. Und wir kehren um zu dir, wir bitten dich um Vergebung. Da, wo wir auf Abwege geraten sind oder da, wo wir gleichgültig geworden sind oder da, wo wir faule Kompromisse gemacht haben. Amen.